Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Ich bin Evelyn Gutknecht und das ist nicht eine neue Endlich-Leben-Folge. In den nächsten paar Wochen gibt es für euch nämlich ein Best-of-Endlich-Leben von den letzten Monaten. Ich habe für euch die Folgen noch einmal vorgesucht, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind oder die bei euch hohe Wellen geschlagen haben. Heute gehört ihr eine Folge, die ich an einem doch eher ungewohnten Ort aufgenommen habe, an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHDK. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt der Ort, wo man mit Sterben, Tod und Endlichkeit in Verbindung bringt, sondern natürlich mit Kunst, Kreativität, Farben und Design. Aber warum sollte das alles nicht auch am Ende vom Lebens Platz haben, auf dem Sterbebett? Das findet Bittenstetter. Sie ist international erfolgreiche Modedesignerin und Trendforscherin. Und an der ZHDK ist sie Professorin und Dozentin. Vor einigen Jahren hat sie ihre Mami beim Sterben begleitet und viel Zeit im Spitalzimmer oder am Schluss auch im Hospiz verbracht. Und sie hat gemerkt, persönliche Gegenstände sind auch im Spital oder Hospiz noch wichtig.
Und das ist genau das, was für Palliativcare gerade am Lebensende so wichtig ist, dass auch die Pflegefachpersonen in eine Kommunikation kommen mit uns, weil sie müssen uns kennenlernen als Betroffene, damit sie uns bestmöglich betreuen können. Sie müssen unseren Lebensstil kennenlernen, unsere Weltvorstellungen kennenlernen. Und das tun sie eben auch über Dinge.
Jedes mitgebrachte Buch oder Foto helfe dem Pflegepersonal, um mit den Patienten ins Gespräch zu kommen.
Und wenn wir alle aus dem Gleichen trinken und alle das Gleiche anhaben und alle in den gleichen Betten liegen, in der gleichen Bettwäsche, dann wird Kommunikation gestört.
Nach dem Tod von ihrer Mutter hat Bittenstetter sich weiter mit der Frage beschäftigt, was kranke und sterbende Menschen brauchen, was ihnen den Alltag erleichtert und wie Design da helfen kann. Sie hat viel zum Thema geforscht, hat sogar ein paar Monate auf einer Palliativstation gearbeitet und mit all diesen neu gewonnenen Erkenntnissen hat sie angefangen, Produkte fürs Lebensende zu entwerfen. Warum Ästhetik auch auf dem Sterbebett noch wichtig ist und wie man ein Spitalzimmer in einen Ort verwandeln kann, wo man sich wohlfühlt, über das und mehr habe ich mit der Bittenstetter in ihrem Büro an der ZHDK geredet. In diesem Podcast «Endlich leben» geht es um Tod, um Sterben, um die Endlichkeit von uns Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mit diesem Podcast vor ein paar Monaten gestartet bin, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich mal mit einer Modedesignerin über das Thema reden würde. Aber ich bin da jetzt bei dir in deinem Büro an der ZHDK und das Erste, was ich da an der Wand anschaue, ist ein Plakat, wo drauf steht «Hospiz, Sterben, Tod, Trauer, Design». Also es ist wirklich ein Thema, das dich sehr beschäftigt. Warum?
Wie es so oft ist, auch im Design oder vielleicht auch, wenn man sich mit der Endlichkeit beschäftigt, ist das privat motiviert oder hat so gestartet. Ich habe eine mir nahestehende Person begleitet auf der ganzen Krankheitsebene, also von der ersten Diagnose bis dann im Hospiz, bis sie dann verstorben ist. Und da verbringt man viel Zeit. Mhm. Und während der Zeit wurde ich wie so eine Art Observer in Resident, sage ich immer, und habe einfach so vieles entdeckt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Warum sieht das so aus? Warum fehlt das? Und so weiter. Sodass ich mich entschieden habe, damit weiterzuarbeiten oder dem nachzugehen. Und ich muss sagen, aus der Not heraus habe ich dort schon gestaltet. Improvisiert, würde ich sagen. Also vielleicht nicht das, was man klassisch unter Design versteht, aber ich musste gestalten.
Hast du den Raum gestalten oder kannst du ein Beispiel geben, was du gestaltet hast?
Also gestaltet habe ich Kleidung, die auch im Bett funktioniert und trotzdem Menschen nicht nur im Spitalhemd liegen können, sondern eben auch in ihnen nahen oder identitätsstiftenden Kleidungsstücken.
Also wo sie sich wohlfühlen.
Wo sie sich wohlfühlen, wo sie, man empfängt auch Leute und man empfängt auch nicht nur ganz nahe Menschen, sondern vielleicht auch mal Nachbarn und so. Und dann möchte man auch nicht immer nur im Spitalhemd dort liegen. Mhm. Damit habe ich angefangen, einfach Dinge aufgeschnitten, umgenäht, irgendwie praktikabel gemacht. Und ein wichtiges Ding, was ich improvisiert habe, war eigentlich, ich habe einfach einen Fahrradkorb ins Bett gehängt. Das war mein gestalterischer Eingriff, weil ich gemerkt habe, dass die Person nicht mehr an ihre Dinge kommen und der Nachttisch seine Funktion verliert und man dann doch an Autonomie sehr schnell verliert, wenn man auf einmal nicht mehr an seine Lesebrille kommt oder Sonstiges.
Also wenn immer jemand muss rufen und so auf Hilfe angewiesen ist in dem. Mhm.
Und man Scham hat zu rufen, das kommt ja natürlich noch dazu, weil man denkt, man kann doch jetzt nicht wegen seiner Lesebrille oder dem Handy das Pflegepersonal rufen. Mhm. Und dann verharrt man halt im Bett, möchte aber irgendwas vielleicht auch erledigen oder aufschreiben und traut sich nicht.
Und dort hast du einfach einen Velokorb ans Bett angehängt mit den wichtigsten Utensilien.
Genau. Und das Gute war daran, an diesem einfachen Eingriff eigentlich, dass auch die Pflegefachpersonen es einfacher hatten, weil sie wussten, wo die Dinge versorgt werden sollen, und sie nicht irgendwo anders hin versorgt wurden. Und weil dieser Korb halt einfach auch leicht, wenn das Bett gemacht werden musste oder so, verschoben werden konnte.
Ja.
Und groß genug war, um zu verstehen, er muss wieder ins Bett. Mhm. Nicht das schönste Objekt, aber so hat es eigentlich gestartet. Und das kamen dann noch ganz viele Fragen, einfach angefangen von: Warum bekommen Menschen im Hospiz noch gute Besserungskarten? Und ja, was haben wir eigentlich für Worte oder auch was haben wir für Angebote, die uns geboten werden, wenn es nicht mehr um Gesunden geht, um Heilung, sondern um Begleitung?
Also bei dir ist da wirklich so im Begleiten von der schwerkranken Person, ich weiß nicht, darf man sagen, ist deine Mutter,
ja, gelesen? Genau.
Im Begleiten von deiner Mutter ist da sehr viel ins Rollen gekommen. Also es ist nicht nur darum gegangen, wie nimmst du persönlich jetzt Abschied von deiner Mutter, wie tust du sie unterstützen, sondern sie lebt ja jetzt noch und jetzt möchtest du ihr so angenehm wie möglich machen, auch in den ganz alltäglichen Sachen wie, was habe ich an? Wie liege ich in diesem Bett? Wie bequem ist es in diesem Bett? So Themen haben dich angefangen zu beschäftigen.
Genau. Und natürlich muss man sagen, das sind ja alles sehr individuelle Fragen. Und man sagt ja auch, jeder Mensch stirbt so individuell, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil wir leben ja auch individuell. Mhm. Und dennoch hat mich dann interessiert, ob es nicht auch Dinge gibt, die mehrere oder verschiedene Personen auch betreffen, ob das wirklich alles nur mein Blick oder auch der Blick meiner Mutter ist, die auch gewisse Sachen gefordert oder gewünscht hat. Ob ich das breiter verstehen kann oder nicht. Mhm. Und dann habe ich mich halt, ja, natürlich nach einer gewissen Trauerzeit da weiter vertieft.
Wie ist es dann weitergegangen? Also dann hast du plötzlich gemerkt, okay, ich bin glaube nicht die Einzige, die da einen Mangel sieht in diesem Thema. Hast du dich angefangen zu vernetzen? Hast du angefangen umfragen? Oder wie bist du da vorgegangen?
Ich dachte erstmal, ich muss mich weiterbilden, weil immer wieder auch, also weil, was ich auch gemerkt habe, ist, wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig über das Sterben. Mhm. Wir wissen sehr viel über, sag ich mal, den Tod und was es dann für Rituale noch gibt und dass man einen Trauerkranz bestellen muss und eine Urne oder was auch immer. Wir haben da ein recht großes Wissen noch.
Also wenn es dann schon so weit ist und die Person gestorben ist, so, genau. Wie geht es dann weiter, das wissen wir.
Das wissen wir.
Was man zu tun hat.
Und das wissen auch die Betroffenen. Mhm. Und sie kümmern sich eigentlich dann auch schon vielleicht vorher mit, was ihre Vorstellung von der Abschiednahme dann sein soll. Aber alles, was davor passiert, wenn eine Diagnose kommt, da wissen wir eigentlich doch relativ wenig. Mhm. Und ich dachte, ich muss erst mal mehr wissen. Und habe dann eine Weiterbildung hier in Zürich gemacht. Basiskurs, Palliativcare und Organisationsethik. Zwei Kurse. Und das hat mich einfach auch extrem interessiert und habe mich da natürlich schon begonnen zu vernetzen, habe Vorträge dann weiter gehört und habe dann gefragt, habe dann bei einem Vortrag Roland Kunz kennengelernt, Dr. Roland Kunz, der eine der Koryphäen, würde ich sagen, hier in der Schweiz für Palliativcare ist, und habe ihn ganz frech angefragt, ob ich nicht auf seiner Station arbeiten darf, okay. Mitarbeiten darf, habe ein Sabbatical eingereicht hier an der Zürcher Hochschule und habe dann mitgearbeitet.
Also du bist wirklich auf der Palliativstation gsi und hast dort, ja, was hast du dort gemacht?
Ich hatte am Ende, also erst bin ich natürlich mitgelaufen, am Ende würde ich sagen, hatte ich den Status einer Pflegeassistentin, also ohne der Ausbildung, habe ähnliche Sachen gemacht.
Also du bist vielleicht für die Leute da gsi, hast ihnen... Genau. Probiert irgendwie, ja, einfach das auffangen, was gerade ist, in die Hand geben, ihnen zuhören.
Genau, und dann ganz pragmatische Sachen, Betten machen, Wäsche holen, waschen, Körperpflege, all das, was dazugehört. Natürlich immer mit Anleitung und Unterstützung. Ich wurde natürlich da auch immer selbstständiger.
Und was ist so ein bisschen der... Was hast du dir erhofft von dieser Zeit? Was ist dein Wunsch gewesen?
Ich wollte eigentlich mehr Einblicke in die Pflege auch bekommen, weil mir natürlich auch sehr schnell klar wurde, auch schon am Fahrradkorb, es geht nicht nur um den Menschen, der umsorgt wird, sondern es geht auch darum, dass es praktikabel auch für Pflegefachpersonen ist. Mhm. Und aus meiner Perspektive ging es aber auch um Zu- und Angehörigen, wenn es sie gibt, muss man ja auch sagen. Ja. Aber es ist wie so eine Triangel eigentlich aus diesen drei Gruppen, die da miteinander interagieren müssen. Und für die muss es in gewisser Weise auch alles stimmen.
Ja, aber du hast schon von Anfang an gewusst, du watch. Designen, du willst Produkte entwickeln, Kleider entwickeln für Menschen, die im Bett liegen? Oder das ist noch nicht so konkret gewesen?
Ich wusste noch nicht genau, wonach ich suche. Mhm. Natürlich mit meinem Hintergrund aus dem Bereich der Mode und vielleicht auch aus dem Bereich des Produktes war vielleicht dieser Blick auch ein bisschen fokussierter und ich habe mir weniger Service Design oder sowas angeguckt. Ich meine, Design ist ja ein breites Spektrum. Man könnte auch ein Games Design oder also tausend Sachen, visuelle Kommunikation. Mich hat schon die materielle Kultur vielleicht auch am meisten irritiert während der Begleitung und deswegen stand die vielleicht im Fokus, ja.
Aber es ist für dich alles noch so ein bisschen offen gewesen, um alles abzuchecken. Und gleich finde ich es sehr faszinierend und auch, ja, also Hut ab, muss ich sagen, dass du dir ein halbes Jahr ein Sabbatical nimmst, rausgehst aus deinem Job und in so etwas, wo sich auch wenig Leute reingetrauen, auf einer Palliativstation, wo man nicht weiss, was erwartet einem da. Man hat mit Leuten zu tun, die so verletzlich sind am Ende von ihrem Leben. Was hast du für dich persönlich mitgenommen, Erfahrungen, Erlebnisse, die du nicht mehr missen willst vielleicht?
Also man hat natürlich erstmal, hatte ich natürlich Bammel, Angst, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine mir sehr nahestehende Person, eben meine Mutter, begleite oder einen fremden Menschen in dieser Situation sehe, zu dem ich überhaupt keine Kontaktpunkte bis zu dem Moment hatte. Das war natürlich eine Sorge. Eine Sorge war, wie halte ich das eigentlich aus? Es ist ja, man darf das ja auch nicht nur schönreden. Das sind Gerüche, das sind Schmerzen, die man sieht, Menschen, die Schmerzen haben. Es ist nicht immer alles sauber. Und also all das hat wusste ich ja, dass das kommt, aber ob das fremd oder privat ist, ist natürlich ein Unterschied. Aber es hat sich irgendwie sehr interessant für mich oder für mich sehr erstaunlich entwickelt, denn ich habe die Arbeit als sehr, sehr befriedigend empfunden. Mhm. Ich hatte fast keine Berührungsängste. Es gab vielleicht eine Situation, die mir zugesetzt hat. Aber ansonsten war es eigentlich eine tolle Arbeit, auch zu sehen, dass wie dankbar die Menschen auch sind und was man ja alles machen kann, damit es Menschen am Lebens- oder was Palliativ Care auch macht, damit es Menschen am Lebensende so gut wie möglich geht.
Hat es dir selber ein bisschen Angst vor dem eigenen oder Respekt vor dem eigenen Sterben eher genommen oder eher vielleicht verstärkt, weil du eben auch Situationen gesehen hast, die jetzt nicht einfach schön sind?
Es hat beides. Ich glaube, man weiß nicht, die Frage ist ja, wenn man selbst dann wirklich betroffen ist, wie dieser Krankheitsverlauf sein wird. Das ist die eine Seite. Insofern natürlich habe ich davor immer noch Angst. Aber was ich total gelernt habe, ist, ich weiß, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und in der Zwischenzeit sind auch andere Menschen in meinem Umfeld verstorben. Und ich habe auch gemerkt, wie ich sie begleiten kann und was ich dort gelernt habe, wie nützlich das eigentlich ist.
Also hast du wie so ein bisschen Werkzeuge auch in die Hand bekommen für so Situationen. Also ja. Ob es jetzt begleitet ist von anderen Leuten oder dann mal für dich irgendwann, wenn das zutreffen sollte, die Situation.
Genau. Und ich glaube auch in dem Sinne, dass ich viel stärker weiß, was ich auch darf oder nicht darf. Auch als Patientin. Denn man hat eine große Freiheit auf der Palliativcare Station, anders als auf anderen Stationen sozusagen, aber man muss das ja, man spricht ja immer so schön vom Unlearning, auch da muss man natürlich als Patientin eigentlich auch Unlearning, dass man jetzt vielleicht nicht essen muss, wenn das Essen kommt, lange ausschlafen darf und solche Sachen, das wird einem natürlich gesagt, aber man muss es auch verinnerlichen.
Dass man für seine Bedürfnisse wirklich darf einstehen.
Genau. Und dass man auch sagen darf, nee, das will ich jetzt nicht und das bis hierhin und nicht weiter und so weiter.
Mittlerweile ist die Zeit vergangen und du hast ein Label auf die Beine gestellt, glaube in Zusammenarbeit mit anderen auch noch, Finally heisst das. Dort entwerfen dir Kleidungsstück und diverse Produkte, die eben Menschen helfen sollen auf dem letzten Weg quasi. Also wenn es eben bettlägerig sind, wenn sie schwer krank sind, auf der Palliativstation oder zuhause. Erzähl mal etwas über Finally. Was steckt da genau dahinter?
Also Finally basiert wirklich auf einer jahrelangen Forschung im Rahmen von Sterbesettings. Das ist ein Projekt, ein Forschungsprojekt, gefördert vom Schweizer Nationalfonds. Und dort bin ich dann auch nochmal ins Feld gegangen. Und darauf basiert Finally eigentlich.
Also für eine lange Forschungsarbeit.
Ja, genau. Also auch meine Dissertation, die ich auch zu diesem Thema mache. Und jetzt, um näher auf Finally einzugehen, Finally versucht mit diesen Produkten erstmal die Kommunikation zwischen Zugehörigen und Betroffenen zu fördern einerseits, aber natürlich auch das Wohlbefinden und die Autonomie der Betroffenen selber, soweit das Design leisten kann, zu verbessern, zu verschönern vielleicht auch. Um mehr Wertschätzung auch dem Lebensende entgegenzubringen.
Ich bin mal auf der Webseite schauen, was ihr alles so für Produkte habt. Also da findet man zum Beispiel Spitalhemper in schön. Also nicht einfach so das Klassische, was man kennt, sondern wirklich ein bisschen farbiger, vom Material, glaube ich, auch nochmal exklusiver. Man findet wie heisst das Wort, Morgenmantel quasi. In schön, man findet schöne Bettwäsche, aber auch ganz kleine praktische Sachen wie eine Pillendose in Stylish, nicht einfach nur so ein Plastikteil, sondern alles ist so ein bisschen auf Ästhetik, denkt es mich auch aus. Jetzt ist mir so ein bisschen die Frage aufgekommen, ist es dein Wunsch, Sterben einfach ästhetisch zu machen? Oder was steckt da genau dahinter?
Mit dem Begriff Ästhetik, da sind wir Designerinnen natürlich sehr vorsichtig auch. Ästhetik ist ja eigentlich nichts anderes als wahrnehmen. Also mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das tun wir einfach. Also wir nehmen alles wahr. Wir nehmen also eine Schnabeltasse aus Plastik, ein Tablett. Wir nehmen diese Dinge alle wahr. Und wenn wir uns fragen, wann trinken wir denn beispielsweise sonst aus Plastikbechern? Gehören die in unseren Alltag oder nicht? Dann müssen wir uns vielleicht, die meisten von uns, eingestehen, dass wir vielleicht auf dem Festival mal einen Plastikbecher genommen haben, aber dass das alles nicht Sachen sind, die uns vertraut sind. Mhm. Auch in unserem alltäglichen Leben. Und wir haben bis zum Schluss einen Alltag. Und insofern ist, ja, sie sollen ästhetischer sein, aber im Sinne, sie sollen ästhetisch unserer Alltagswelt mehr entsprechen.
Okay, das finde ich jetzt ein spannender Gedanke. Ich denke jetzt gerade an meine Kaffeetasse. Ich habe so ganz schöne Kaffeetassen daheim und ich überlege mir wirklich immer am Morgen, wenn ich einen Kaffee rauslasse, auf welche Tasse habe ich heute Lust? Kaffee schmeckt ja wahrscheinlich aus allen genau gleich, aber irgendwie ist es einfach so eine kleine Freude im Alltag, selber darf entscheiden, welche Tasse, auf welche habe ich jetzt Lust, welche gefällt mir jetzt am besten. Und du möchtest eigentlich, dass wir auch Leute ermöglichen, eben auf dem Sterbebett, dass sie nicht aus einer Plastiktasse müssen trinken, aus einem Plastikschnabelbecher, sondern aus einer Tasse, die sie anschauen können und sagen, ah, oh, die ist jetzt schön. Das tut mir im Herz gut.
Genau. Weil die Dinge, die machen was mit uns. Und viele Dinge sind auch, man sagt auch, beseelt. Die beseelen wir vielleicht auch selber. Also deswegen rate ich auch jedem seine Tasse, seine Lieblingstasse mit ins Spital zu nehmen. Mhm. Weil sie bringt halt auch Vertrauen. Also Dinge sind wie sozialer Klebstoff. Sie erzählen, bleiben wir bei der Tasse, wenn ich meine eigene Tasse mit ins Spital nehme und sie steht auf dem Nachttisch und die Pflegefachperson füllt da jeden Tag ein Getränk rein. Dann steht, ich weiß nicht, was auf deiner Tasse ist, ich sage jetzt ein schönes Muster, dann werden wir auch über das schöne Muster ins Gespräch kommen. Und das ist genau das, was für Palliativcare gerade am Lebensende so wichtig ist, dass auch die Pflegefachpersonen in eine Kommunikation kommen mit uns, weil sie müssen uns kennenlernen als Betroffene, damit sie uns bestmöglich betreuen können. Sie müssen unseren Lebensstil kennenlernen, unsere Weltvorstellung kennenlernen. Und das tun sie eben auch über Dinge.
Über persönliches, oder?
Mhm. Über persönliche Dinge. Und jedes mitgebrachte Buch ist sozusagen extrem wichtig, damit der Mensch irgendeinen Anhaltspunkt hat, auch zu kommunizieren. Und wenn wir alle aus dem Gleichen trinken und alle das Gleiche anhaben und alle in den gleichen Betten liegen, in der gleichen Bettwäsche, dann wird Kommunikation gestört.
Mhm. Ist auch nicht mehr Persönliches drin, oder? Es dunkt einem dann, wie sobald man in dem Spitalzimmer ankommt, hat man alle Persönlichkeiten müssen hinter sich lassen, was ja total falsch ist. Man ist ja immer noch die Person, die man vorher war. Man ist einfach nicht mehr gleich mobil, man ist krank.
Ja, und man weiß ja vielleicht auch, wenn man auch sonst krank ist, eine Grippe hatte oder so, wie wichtig dann auch so Dinge sind, die man, der Schal, der, in dem man sich besonders wohl fühlt oder die Jogginghose oder was auch immer, diese Dinge. Mhm. Und die tun uns halt gut. Und das ist sicherlich also im Sinne von Ästhetik wirklich auch Kommunikation und das Wahrnehmen, dass ich es wert bin, dass ich nicht nur eine Plastiktasse bin oder ein Plastikbecher vielleicht, sondern dass ich immer noch eine Keramik, dass mir immer noch eine Keramiktasse zusteht, sozusagen. Mhm. Darum geht es mir auf der einen Seite, aber es ist eben nicht nur das Ästhetische, sondern es ist auch das Funktionale. Also auch wenn du davon gesprochen hast, da gibt es Pflegehemden in schönen Farben oder Spitalhemden, dann haben die aber noch mehr. Erstmal bieten sie zusätzlich, sind sie so umgestaltet, dass sie mir mehr Kontrolle geben über mein Hinterteil.
Mhm. Eben die klassischen Spitalhemden sind ja hinten einfach offen. Recht unangenehm.
Genau, und die müssen auch offen sein. Das ist wieder das, wo wieder mehrere ins Spiel kommen. Es ist einfacher für die Pflege. Es ist aber auch besser zum Liegen, damit man sich nicht wund liegt. Aber wenn ich aufstehen kann,